Es ist ein sonniger Vormittag mitten im Hochsommer. Die Hügel, keine 20 Kilometer südlich von Bingen am Rhein, zeigen sich in sattem Grün. Man lebt vom Weinbau. Reben, soweit das Auge reicht. Es geht nach Pfaffen-Schwabenheim, ein Ort, der aufgrund seiner Namensendung Heim schon in fränkischer Zeit, also im 6., 7. Jahrhundert, gegründet worden ist, wie so viele kleine Orte in Rheinhessen. Ursprünglich gehörte die Gegend zum Erzbistum Mainz. Der Dreißigjährige Krieg und später der Pfälzische Erbfolgekrieg im 17. Jahrhundert müssen allerdings viel zerstört, um nicht zu sagen, alles verwüstet haben. Jedenfalls wollten die neuen adeligen Landesherren ein Zeichen setzen. Rekatholisierung lautete die Devise. Ein möglichst prachtvolles Bollwerk des Katholizismus musste her. Das zerstörte Augustiner-Chorherrenstift in Pfaffen-Schwabenheim wurde neu aufgebaut und gilt heute als die größte barocke Klosteranlage in Rheinland-Pfalz. 1826 starb der letzte Chorherr in dem großen Gebäudetrakt, das zuletzt als Altersheim für Geistliche diente. Danach wurde das Anwesen zerteilt, verkauft, bewohnt, teilweise abgerissen oder umgebaut. Verabredet bin ich mit Gerald Müller vom Kirchenvorstand des besagten Augustiner-Chorherrenstiftes.
Das ist ein netter Ort. Als ich reingekommen bin, ja, das Erste, was da stand an der rechten Seite, was ich gesehen habe, wo Pfaffen und Mönche sich
niederließen, wird immer da ein guter Tropfen fließen oder so ähnlich.
Ist das so?
Ja, wir haben hier eine sehr gute Weinlage. Am Mandelbaum heißt die und die zieht sich auch über den Bosenberg und der hat ja durch seine Hanglage also wirklich einen sehr gelobten Wein.
Das ist doch was dran an dem Vorurteil, wo die Klöster sind,
die
guten Weinlagen.
Die wussten schon, wo sie ihre Gebiete dann von den Fürsten geschenkt bekommen. Na, hier besonders von den Sponheimer Grafen ab 1130. Das ist ja eine sponheimische Grablege gewesen, 116 Jahre lang.
Man muss Gerald Müller nur antippen und er sprudelt los. Zahlen, Namen, Fakten. Ob Stammbäume oder Sanierung, Klosterleben oder Kunstgeschichte. Die kleine Kirche des Augustiner-Chorherrenstiftes im Pfaffen-Schwabenheim ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Als er damals noch als Student hierher gekommen sei, sagt er, habe er sich sofort verliebt in den Ort. Und erklärt auch gleich, warum der diesen eigentümlichen Namen trägt, Pfaffen-Schwabenheim. Es gibt noch ein weiteres Schwabenheim, knapp 15 Kilometer weiter entfernt in östlicher Richtung an der Selz gelegen. Und damit keine Verwechslung entsteht, haben die Einheimischen schon 1248 den Beinamen Pfaffen hinzugefügt. In beiden Orten gibt es zwar Kirchen, aber nur Pfaffen-Schwabenheim verfügt über ein Augustiner-Chorherrenstift. Und das war einmal, obwohl nie fertiggestellt, eine riesige Klosteranlage, wie man an ein paar rechteckigen Mauerführungen unter der heute saftig grünen Wiese noch erkennen kann. Doch das alles sieht man erst auf den zweiten Blick. Der Weg des Besuchers in Pfaffen-Schwabenheim führt zunächst einmal dorthin, wo schon im Barock die Gläubigen das Gelände betraten.
Wir stehen jetzt vor dem Portal. Ja. Das ist ein deutlich barockes Portal. Ja. Hat eine zartrosa Farbe. Sandstein, man sieht das auch an der Bearbeitung. Sandstein, typisch Ende 18. Jahrhundert, Mitte, Ende 18. Jahrhundert.
1765 ist es bezeichnet.
Was war denn an diesem Bau innovativ? Jetzt ist es frisch restauriert, frisch angestrichen in zartem Gelb, Vanillegelb, sage ich mal.
Ja, also innovativ war hier eigentlich kaum was. Es war eine eher schlichte Kirche, denn es war schon die zweite barocke Halle, die aufgeführt worden ist. Die erste von 1745 war schon nach wenigen Jahren baufällig und man musste die halt eben Stein für Stein abtragen, neu bauen und die von 1766, die blieb dann halt stehen. Und die ist natürlich dann auch, was den Stuck angeht, was die Bauzieher selber angeht, eher schlicht. Sie geht also schon so ein bisschen in den Klassizismus rein. Was die Innenausstattung, die Möbel, den Altar und so weiter angeht, hat sie das Interieur des Vorgängerbaus übernommen. Und das hat natürlich so diese richtig barocke Prachtentfaltung noch.
Na, dann gucken wir uns doch mal an.
Ja.
Eine eher kleine Kirche und für einen Barockbau sehr bescheiden. Keine prächtigen Wandmalereien, keine vergoldete Deckenmalerei, kein Stuck, kaum schwebende Engelchen, sondern weiße Wände und ein riesiger hölzerner Altar.
Es riecht schon nach altem Gebäude.
Ja, Das liegt halt an der Feuchtigkeit hier drin. Aber dagegen haben wir jetzt auch was getan, zusammen mit dem Bistum Mainz.
Eine ganz moderne Lüftungsanlage will man jetzt einbauen. Eine, die automatisch die Außentemperatur misst, mit den Werten des Innenbereichs vergleicht und dann eigenständig für einen Luftaustausch sorgt. Wie ganz genau das funktionieren soll, weiß Gerald Müller noch nicht, denn das Ingenieurbüro tüftelt gerade noch die technischen Details aus. Schließlich ist diese Kirche was ganz Besonderes. Das sieht man auch schon daran, dass heute ein großes Eisengitter den Zutritt zum Innenraum versperrt. 10 Kirchenbänke rechts, 10 Kirchenbänke links. Das ist ausreichend Platz für 150 Kirchenbesucher, mit zusätzlicher Bestuhlung sogar für 220 Personen. Recht viel für ein kleines Dorf, aber es ist ja eine Wallfahrtskirche.
Geweiht ist diese Kirche der Aufnahme Mariens in den Himmel. Deswegen auch der Wallfahrtstag und die Kirchweihe am 15. August.
Das hat damit zu tun, dass sie ein Gemälde geschenkt bekommen hat. Eine Kopie von der Kopie,
ja,
von richtig. Der Kopie, von der Kopie.
Naja, ganz so kompliziert ist es nicht.
Also jedenfalls ist alles erstmal abgesichert hier.
Ja, das muss es auch sein. In den 70er Jahren sind hier also schon Bilder gestohlen worden aus dem Chorgestühl.
Etwa 18 Chorherren, wohlgemerkt keine Mönche, sondern mit aktiver Pfarrseelsorge und Messfeiern beschäftigte Geistliche haben hier zeitgleich gelebt. Mehr war nicht drin, da der vorhandene Geldfonds, basierend auf Einnahmen aus Zehnten und Rechten sowie Erwirtschaftung, für alle ausreichen musste. Auf jeden Geistlichen im Stift kamen noch einmal rein rechnerisch 3 Bedienstete. Ihre Aufgabe? Kochen, putzen, waschen, Garten, Pferde, Landwirtschaft. Eben alles, was so anfiel. Also insgesamt etwa 65 Personen. Leider weiß man nicht, wie viele Güter und Ländereien das Stift besaß und kann daher auch nicht exakt rekonstruieren, wie viele Neben- und Wirtschaftsgebäude zu der Klosteranlage gehörten. Gerald Müller steht inzwischen vor dem alten Marienbild, das heute noch Hunderte von Gläubigen anzieht.
Das ist eine Devotionalienkopie. Also das heißt, von einem Heiligenbild, das im Kölner Karmel gestanden hat, eine hölzerne Figur, die von Maria von Medici, das ist diese exilierte französische Königin, die da im Haus von Peter Paul Rubens in Köln gelebt hat, dem Kölner Karmel in der Schnurgasse geschenkt worden und es wurde als wundertätig verehrt und man hat davon Abmalungen gemacht im 18. Jahrhundert und seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird dieses Bild hier auch als Wallfahrtsbild verehrt.
Es ist also doch nicht die Kopie von der Kopie von der Kopie, sondern eine von mehreren Kopien, die alle von einer 1942 verbrannten Marienstatue in Köln angefertigt wurden. Aber diese Maria sieht so ganz anders aus mit ihrem schwarzen Gesicht, weil das Holz über die Jahre nachgedunkelt ist. Die Perlenkette hängt ihr auch nicht um den Hals, sondern ist an ihrem Gewand befestigt und reicht in dieser Variante über Brust, Bauch bis unter die Knie. Das sieht man selten, selbst bei barocken Gemälden. Es war der Papst persönlich, der der ehemaligen Holzstatue in Köln seine Perlenkette mehrfach um den Körper wickelte. Aus Dankbarkeit dafür, dass er, Alexander VII., als vormals päpstlicher Nuntius und Diplomat so erfolgreich die Verhandlungen zum Westfälischen Frieden führen konnte. Üblicherweise wird Maria auf Abbildungen mit einem blauen Mantel dargestellt. Die Farbe, die in der kirchlichen Symbolik nur ihr vorbehalten war.
Jetzt trägt Maria in voller Bescheidenheit einen hermelinbesetzten Pelz, ja, auf der Innenseite, also das Teure auch noch nach innen und nach außen ist der Mantel rot. Ich finde es recht wohlhabend, ja, für Maria und ziemlich abgeguckt von Fürstbischöfen.
Das ist richtig. Also der Hermelin sollte schon innen sein, sonst hält er ja nicht warm. Und natürlich dieser rote Königsmantel und vor allem also auch diese Kaiserkronen, die also der Jesusknabe und Maria tragen, sind natürlich schon von weltlichen Herrschern abgekupfert. Das ist eine Darstellung der Maria als Himmelskönigin, deswegen auch hier das Zepter.
Sie trägt einen Palmzweig?
Palmzweig, na, das ist die Siegespalme natürlich. Auch der Jesusknabe trägt den Palmzweig. Allgemein für Märtyrer, na, ein Ende des Leidens.
Gold wird in der Pfaffenschwabenheimer Wallfahrtskirche insgesamt sparsam verwendet. Das war aber auch eine Frage der Mode. Denn im späten Barock, mit dem Übergang zum Klassizismus, setzt man schon wieder mehr auf Schlichtheit und gerade Linien. Was nach Marmor aussieht, ist oft bemaltes Holz. allerdings meist qualitativ hochwertiges Holz, wie beim Altar- und Chorgestühl. Dessen schmale Sitznischen für die Chorherren hat man vor 20 Jahren auf einen kleinen Podest gesetzt, damit die natürliche Bodenfeuchtigkeit nicht weiter in das aufwendig geschnitzte hölzerne Gestühl hochziehen kann.
Wie pflegen Sie das? Das sieht so unheimlich gut erhalten aus. Ja. Wenig abgegriffen, wird das noch konserviert?
Hier wird im Grunde nur Staub gewischt. Wir ersparen uns halt eben das feuchte Abwischen schon, weil das dann halt eben immer wieder die Gefahr des Schädlingsbefalls bringt.
Das feuchte Abwischen.
Ja, das feuchte Abwischen.
Das schockiert aber jetzt alle Antiquitätenbesitzer.
Zu Hause muss man keine Angst haben, denn in zentral beheizten Räumen, wie man sie heute ja hat, ist meistens die Luftfeuchtigkeit so niedrig, bei 55% so im Idealfall, dass im Holz weniger als 11% Feuchtigkeit sind.
Und so trocken mögen es die Schädlinge eben nicht. Wir gehen rechts von dem hohen Barockaltar vorbei, ein paar Stufen hinab und stehen nicht nur im Chor, sondern auch in einer ganz anderen Bauepoche.
Oh, das wird jetzt aber älter hier.
Ja.
Jetzt sind wir ja schon in der Gotik.
Ja, das ist die späte Romanik. 1248 ist dieser Gebäudeteil beendet, das wissen wir relativ sicher aus Urkunden. Wir können aber halt eben nur durch Stilvergleich schätzen, wann dieses Gebäude begonnen worden ist. Wir nehmen an, irgendwann zwischen 1215 und 1235. Das ist eine sehr, sehr harmonische Mischung aus den hier regionalen Stilen Ober- und Niederrheinische Romanik, versetzt mit diesen schon angesprochenen gotischen Einflüssen, also diese Mehreckigkeit des Chors, ein polygonaler Chor statt ein halbrunder Chor, das ist ein gotischer Einfluss, genauso wie diese Bündelpfeiler mit diesen Diensten, also diesen Dreiviertelsäulen, die je nach ihrer Verwendung in der Stärke gestaffelt sind. Also keine von diesen Säulen muss wirklich was tragen.
Kunsthistoriker sprechen von einem Kelchblattkapitell, wenn sie diese oberen Abschlüsse der Säulen sehen. 4 oder 8 in Stein gehauene Blätter, die sich an ihren Blattspitzen leicht zusammenrollen, verzieren die runden Säulen. Sie sind ein Markenzeichen der gotischen Architektur und treten zuerst in französischen Kathedralen im Norden Frankreichs auf.
Ich finde das witzig, dass es hier in diesen Nischen so eine Dreipassarchitektur gibt, die man sonst aus den Fenstern kennt.
Ja.
Wie kommt das denn dahin? Das überleg, wann ich das schon mal gesehen habe.
Also Sie haben sowas wahrscheinlich mal gesehen in der Marienkirche in Gelnhausen. Denn die Marienkirche in Gelnhausen ist der große Vorbildbau für diese Blendbogenarkatur. Und man kann auch in etwa sagen, dass man sich diese Blendbogen gedacht hat als so eine Art Scheinfenster. Man kann halt eben mit den technischen Mitteln, die später die Gotik hat, noch nicht die Mauermasse auflösen. Und so greift man halt eben zu dieser Blendbogenarkatur als einem gestalterischen Mittel. Und man hat dann wirklich den Eindruck, man schaut durch irgendeine Arkadenzone, man schaut durch Fenster in irgendein paradiesisches Geschehen.
Die bei den Staufern so beliebte Pfalz-Gelnhausen, nordöstlich von Frankfurt, liegt an der Via Regia, dem alten Handelsweg von Paris, Mainz, Frankfurt, Leipzig und weiter nach Kiew bzw. Moskau. Genau an diesem Weg liegt auch das Augustiner-Chorherrenstift bei Bad Kreuznach. Das erklärt den französischen Einfluss an der Säulengestaltung, aber auch beim Gewölbe sowie der romanischen Altarnische. Lange Zeit war die romanische Architektur und Kunst im ältesten Teil der Pfaffenschwabenheimer Kirche, dem Chorhaupt, völlig in Vergessenheit geraten. Der große hölzerne Barockaltar stand zudem direkt davor und verdeckte die romanischen Elemente. Vor gut 100 Jahren zog man ihn deshalb weiter vor in den Kirchenraum, um das romanische Erbe sichtbar zu machen. Auch der Fußboden wurde deshalb Anfang des 20. Jahrhunderts wieder so gelegt, wie er ursprünglich im 13. Jahrhundert war, 65 Zentimeter tiefer als das barocke Kirchenschiff. Die Kirche hat in den vielen Jahrhunderten ihres Bestehens schon viel mitgemacht. Ein großer Skandal war, dass der Vorgängerbau Mitte des 18. Jahrhunderts nach nur knapp 20 Jahren wieder abgerissen werden musste.
Das soll wohl so sein, dass die Handwerker, die also einen bestimmten Betrag nicht überschreiten durften, liederlich gearbeitet haben. Das kann man in unseren Kirchenführern nachlesen.
Fuschambau.
So in der Art.
Nun ja, der zuständige Baumeister habe viel zu tun gehabt, war noch auf anderen Baustellen unterwegs. Und wenn die Katz nicht zu Hause ist, tanzen ja bekanntlich die Mäuse auf dem Tisch, sagt Gerald Müller. Statt wie geplant die Anlage zu erweitern, musste erst einmal das Hauptschiff komplett neu gebaut werden. Nur der gotische Chor blieb erhalten. Der war ja auch solide gebaut worden. Von diesem finanziellen Desaster haben sich die Augustiner Chorherren in Pfaffenschwabenheim nie wieder erholt. Die barocke Anlage blieb daher unvollendet. Die Sakristei ziert noch feiner weißer Stuck. Wer aus dem Fenster schaut, blickt auf aus der Mauer hervorragende Steine, an die eigentlich eine weitere Mauer mal angebaut werden sollte. Wo früher Gartenanlagen waren, stehen heute Trecker und ein großes Silo. Die bröckelnden Fassaden des Nebengebäudes sind verdeckt von einer großen Plane. Deutsche Stiftung Denkmalschutz steht darauf. Die Bauhistoriker und Kunstliebhaber konnten das Elend wohl nicht mehr ertragen. Leise Hammerschläge sind zu hören. Die Sanierung schreitet voran. Die größte barocke Klosteranlage von Rheinland-Pfalz bekommt wieder eine Chance.